Heute haben wir zu Gast Christian Krechel, Head of Controlling bei der Eat Happy Group. Hallo, herzlich willkommen, Christian.
Guten Morgen, Bernhard.
Christian, wir wollen ein bisschen auch was zu dir erfahren. Erzähl doch mal ein paar Sachen zu deinem Werdegang.
Ja, gerne. Also, angefangen habe ich meine Karriere bei PricewaterhouseCoopers. Das kennt man, großes internationales Beratungshaus. Wirtschaftsprüfung groß geworden. War da in einer Abteilung, die nennt sich Capital Markets and Accounting Advisory Services. Ein sehr sperriger Name. In Summe ging es dort aber viel um die Beratung bei komplexen Accounting-Transaktionen, Controlling-Aufbau, Mitbegleitung von ERP-Systemen. Alles das, was irgendwann der Wirtschaftsprüfer mal abnehmen sollte, und das ist sehr viel, haben wir sozusagen aufgebaut. Ja, da habe ich dann die ersten Jahre verbracht, viel rumgereist in Europa, war auch in den USA teilweise unterwegs, halt dann immer für deutsche Gesellschaften. Und hat mich dann nach ein paar Jahren eigentlich direkt, mit einem kleinen Umweg, aber direkt zu Maredo verschlagen. Kennt man vielleicht noch, hat gerade wieder eröffnet, ist eine große Steakhouse-Kette, damals in Österreich und Deutschland tätig gewesen. Spannende Aufgabe, war ein Private Equity geführtes Unternehmen, das noch in der Restrukturierung war. Waren spannende 2 Jahre, muss ich sagen. Waren da auf einem sehr, sehr guten Weg, auch was Datenqualität und Analyse anging. Gerade für Restrukturierungsfälle ist man ja sehr hinter den Zahlen hinterher. Ja, leider kam dann die Corona-Krise. Da hat ja jede Gastronomie eigentlich drunter gelitten, weltweit, möchte man sagen. Und so hat es dann leider auch Maredo in die Insolvenz getrieben. Hat aber mittlerweile einen neuen Investor, freut mich. Die eröffnen jetzt wieder einige Läden, gerade hier in Deutschland, so wie ich es mitbekommen habe. Genau, im Zuge der Insolvenz dann jetzt glücklich und happy seit einem Jahr bei Eat Happy.
Ja.
Genau, ist ein ultra fisches Shop-in-Shop-Konzept. Also ich bin der Food-Branche quasi treu geblieben.
Ja, und vor allem natürlich auch Controlling und Finance treu geblieben. Da kommst du her, hast du gerade beschrieben. Du hattest vorher bei Maredo auch schon eine ähnliche Position. Head of Group Finance, Group Accounting, jetzt eben Head of Controlling bei der Eat Happy Group. Jetzt wollen wir natürlich erstmal erfahren, Eat Happy, was du hast gerade schon kurz erklärt, Shop-in-Shop-Fisch, was genau dort gemacht wird, angeboten wird und auch ein bisschen was zur Historie. Du bist zwar selbst jetzt ziemlich genau ein Jahr, ich glaube, du hast gerade Anniversary gehabt, genau ein Jahr sogar bei der Eat Happy, aber trotzdem weißt du ja bestimmt ein bisschen was zur Geschichte. Was ich gelesen habe, witzigerweise, ist durchaus auch ein Finance-Background dabei. Das heißt, der Gründer ist doch im Investmentbanking, glaube ich, gewesen und hat dann Eat Happy gegründet, dann irgendwann verkauft, dann wieder gekauft. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr erläutern.
Ja, das stimmt sogar. Also da sind wir quasi geistig im Sinne mit dem Gründer mal vereint aus dem Finanzbereich. Eat Happy wurde von Christian auch gegründet. Der ist heute noch unser Mehrheitseigentümer, Geschäftsführer und kümmert sich um viele Bereiche, gerade um die internationale Expansion. 2013 hat er Eat Happy gegründet, kam mit seiner Idee quasi nach Deutschland, die er im Ausland gesehen hatte. Und Eat Happy ist groß geworden mit dem ultrafrischen Sushi für ein Shop-in-Shop-Konzept. Das kennt man bei Edeka, das kennt man bei Rewe, das kennt man bei Hitmärkten, das kennt man aber auch in anderen Supermärkten. Und dieses Produkt ultrafrisch bedeutet, wir bereiten es tagesfrisch zu in den Shops selber und sind mittlerweile in Deutschland da gewaltig gewachsen. Also von ursprünglich 2013 waren wir, glaube ich, 4 oder 5 Shops, die es dort gab, sind wir mittlerweile bei über 900 Shops alleine in Deutschland, kann man uns finden. Wir haben auch Truhen hinzugenommen, also das sind halt für kleinere Supermärkte, wir nennen es Chillers, kleinere Supermärkte, halt unbemannte Shops, wo wir aber auch tagesfrisches Sushi hinliefern aus anderen Shops, die in der Region dann sind. Mhm. Und seitdem sind wir massiv gewachsen, also seitdem ich angefangen hatte, seit einem Jahr, also ich habe es gerade gesagt, wir sind über 900 Shops. Als ich vor einem Jahr angefangen habe, waren wir knapp unter 700 Shops. Das ist ein rasantes Wachstum, also über 200 Shops seit einem Jahr hinzugekommen. Das Wachstum wird auch weitergehen und gerade auch international wachsen wir jetzt gerade stark in Österreich, in Italien, Dänemark, Frankreich, UK, Belgien, stehen halt noch viele andere Targets auf dem Plan. Also wie gesagt, 2013 gegründet und haben alleine hier im Headquarter in Köln schon 180 Mitarbeiter und das wächst auch schon. Fokussieren uns aber nicht nur auf Sushi. Also wir haben auch andere Konzepte, die wir gerade in der Gruppe eingliedern. Sunny Sue ist ein Beispiel dafür. Das ist ein Standalone-Konzept, also kein Shop-in-Shop-Konzept, aber eng an Supermärkten gekettet. Die stellen Bubble Waffles mit Frozen Joghurt her. Mhm. Und dort gehen wir halt auch mit den Gründern den Weg der Expansion, sind mittlerweile bei 6 Shops angelangt und das auch hier geht entsprechend weiter. Haben aber auch andere Konzepte, die wir uns rund um Food anschauen. Wir haben Mochi Pick and Mix Truhen, auch hohe Beliebtheit beim Kunden. Das sind solche Reisbällchen mit Eiscreme-Füllung. Oh ja. Und sind da sehr innovativ im Foodmarkt unterwegs.
Mhm, mhm. Also gerade diese Reisbällchen, die habe ich schon mal von einer anderen Marke auch gesehen, die da stark in den einfach Branding und Werbung gerade aktiv ist. Also scheint ein Produkt zu sein, das gerade gehypt wird.
Ja, also der Hype hält an, ja. In der Tat. Ist halt, muss man mal ausprobieren.
Ja.
Ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis, als man es vielleicht kennt.
Ja, okay, das heißt wirklich nicht nur Sushi, in erster Linie Sushi, da kommt
in erster Linie Sushi,
in erster Linie Sushi, aber es gibt eben auch andere Konzepte und Ideen, sogar weg von Shop and Shop, hast du gerade beschrieben, mit Sunny Sue, glaube ich, hieß das.
In der Tat, genau.
Genau. Aber in allererster Linie Shop and Shop, das heißt in Supermärkten, du hast sie genannt, findet man dann Eat Happy mit einem Stand und dort wird Sushi ultra frisch zubereitet, ganz frisch zubereitet. Und dann ist das immer to go, nehme ich an, oder kann man das, da ist dann nicht noch eine Sitzmöglichkeit?
Das ist immer to go.
Ist immer
Wir
to
haben keine
go,
Sitzmöglichkeit, ja. Man zahlt an der Kasse beim Supermarkt.
Ja, genau, ne? Okay, das ist also die Eat Happy Group, stark expandierend in ganz Europa, kann man fast sagen.
Ja, wir machen 4 Shops die Woche.
Ach, in Europa. Krass. 4 Shops die Woche. Ja, wenn man das Wochenende abzieht, ja. Ist fast jeden Tag eigentlich ein Shop, der aufmacht.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt über Daten mal reden, ist es ein starkes Datenwachstum, das alleine herkommt. Also vom Point of Sale alleine, von Mitarbeiterdaten, die eingepflegt werden wollen, also Lohnabrechnung etc., die halt wir auch sammeln. Mhm. Aber auch Produktdaten, die täglich hinzukommen, die Abstimmung mit dem Supermarkt nimmt hinzu und all das muss innerhalb der wenigen Tage, die uns dann bleiben vor einer Eröffnung bzw. Aufbau eines Shops bis zum Go-Live, müssen die erledigt werden. Und das ist natürlich ein hohes prozessualer Aufwand.
Ja, und du bist auch ein Datenmensch, klar, als Head of Controlling, deswegen bist du auch hier im Podcast. Du hast aber natürlich deine eigene Sicht darauf. Kannst du uns mal erklären, was denn überhaupt deine Aufgaben sind?
Gerne. Also die Aufgaben sind vielfältig. Wir sind mittlerweile ein stark gewachsenes Team hier im Controlling, immer noch stark wachsend. Aufgrund halt der Gesamtsituation, der Marktnachfrage, wachsen wir natürlich auch in den Anforderungen ans Controlling. Wir haben bei uns im Controlling verschiedenste Aufgaben, die hier, wie wir wahrnehmen, gerade in der Holding, das klassische Geschäft des operativen Controllings für die Shops, wo natürlich der operative Fokus ist, wie entwickeln sich die Umsätze, wie entwickeln sich die Margen, wie können wir bestimmte Business Cases rechnen. Also das klassische Handwerkszeug ist sozusagen für das operative Business hier auch gebündelt. Mhm. Wir haben auch ein Group Controlling, Group Accounting, wo wir unser Reporting zusammenziehen, also klassischerweise für Shareholder, für Banken, aber auch hier eine Konzernsteuerung übernehmen, Stichwort Transfer Pricing. Wir haben aber auch ein Commercial Controlling, Inventory Management. Das sind die Leute, mit denen ich immer sehr gerne im Austausch bin, das sind die näher nah am Produkt sind. Also die haben sehr, sehr viele Insights, welches Produkt wird dann vom Markt angenommen, wo starten gerade Produkttests, wie entwickeln sich Rezepturen und da ist halt ein enger Austausch zum Marketing, zum R&D gegeben und das auch auf internationale Art und Weise. Und natürlich haben wir auch gerade für neue Business Cases, die wir gerade evaluieren, eine Art Produktionscontrolling, also wo beispielsweise, ich hatte es erwähnt, die Mochis werden zentral hergestellt, wo wir natürlich auch entsprechende Produktions-Know-how angesiedelt haben. Mhm. Und zu guter Letzt, spannende Abteilung, die nennen wir Data and Business Intelligence. Dort haben wir derzeit unsere Data Scientists angesiedelt, um Insights für Forecasts mit uns zusammen zu generieren. Als ich angefangen hatte, war ich auch noch Leiter der IT. Das hat ganz gut gepasst. Mhm. Damals aus einer Business-Sicht, da führten dann noch Themen wie Planung oder Einführung eines ERPs, womit wir nächstes Jahr beginnen, auch eine Rolle. Und konnte ich mittlerweile abgeben. Auch hier haben wir jetzt gute Personen gefunden, die uns auch da weiterbringen werden.
Und international verantwortlich bist du für das Thema oder für die Themen, die du gerade besprochen hast.
Genau, lokal und international. International rollen wir das auch aus. Hier haben wir auch sozusagen ein International Finance Team. Das geht über Gründung einer Gesellschaft, aber dann auch über die Implementierung der Systeme, Datenanbindung, Reporting, gegebenenfalls andere legalrechtliche Strukturen, die sich mitziehen, also von Steuern, aber auch über Hygienevorschriften. All das wird von uns dann mit zentral gesteuert, natürlich nicht verantwortet, aber mit gesteuert. Und hier sind wir immer sehr stark im Austausch, gerade von den Systemen, die wir ausrollen, versuchen wir auch hier, ich hatte es gerade erwähnt, im Commercial Controlling die Produkte irgendwie zusammenzuziehen, auch hier international Know-how aufzubauen, was Produktvielfalt oder die Kunden in unterschiedlichsten Regionen entsprechend annehmen.
Und du meintest eben, als du angefangen hast, gab es noch die IT-Verantwortung bei dir.
Genau.
Wie muss man sich das vorstellen? Ging es da auch um so Infrastrukturfragen? Weil das stelle ich mir eben mit dem Background dann Finance sehr herausfordernd vor, wie du das dann machst. Wie kannst du da Entscheidungen fällen in dem Bereich?
Glücklicherweise hatte ich da starke Unterstützung. Also wir haben hier ein Leiter für das Thema Infrastruktur und wir haben das Thema einmal gesplittet. Also für Infrastrukturmaßnahmen bin ich mit Sicherheit nicht der richtige Ansprechpartner, wie du siehst. Aber gerade für Themen, die businessgesteuerte Sicht haben, ERP, Datenstrukturen, das Ganze prozessual aufzubereiten, was kommt denn eigentlich beim internen Kunden, nenne ich es mal, also dem Anwender der Software, was wird denn da benötigt? Und das war dann die Steuerung, die ich dann übernommen habe und wir haben uns das dann entsprechend geteilt in einer dualen Rolle, wenn man so möchte, für Infrastruktur gab es auch nochmal einen eigenen Lead.
Und wenn wir uns die Gesamtstruktur jetzt anschauen, wie oder welche Bedeutung haben da Daten für eTappy eigentlich? Also so die strategische Bedeutung. Daten sind wichtig, das wissen wir alle. Wie jetzt konkret bei eTappy, wie wird das gedacht und umgesetzt? Du bist da ja in Führungsverantwortung, was Strukturen und Mitarbeiter etc. angeht.
Ja, genau. Also strategisch ist eigentlich das richtige Wort. Also für uns ist das mittel- bis langfristig ist das eigentlich eine überlebenswichtige Wertschöpfung, die wir hier vornehmen müssen. Wir sind natürlich am Supermarkt, also wir sind ein Mischmasch zwischen B2B und B2C.
Ja.
Denn der Markt bestellt uns ja, also und natürlich auf Anforderung des Kunden. Man merkt, dass der Druck da ist. Irgendwie möchte jeder unser Sushi haben. Wir reden hier intern von einer Demokratisierung des Sushis. Und
das heißt, da mal eine Nachfrage. Leute fragen nach eurer Marke nach. Die haben das irgendwo anders gesehen, in einem anderen Edeka vielleicht oder wo ihr auch dann zu finden
und
seid.
Und so kommt dann auch der Supermarkt auf uns zu.
Ach krass, okay. Und gerade die sind ja Edeka so fast schon franchise-mäßig organisiert. Ne? Das sind ja einzelne
viele einzelne Kaufleute,
Genossenschaften. So, ne? Und, okay, interessant. Und die sagen dann auf Druck der Kunden, okay, wir müssen mal reden.
Genau, also der Wunsch, also die sind ja auch untereinander vernetzt, gerade die Kaufleute. Und so kommt dann auch immer die Nachfrage an uns herangetragen. Aber ja, Daten, also die sind extrem wichtig zur Steuerung eines Business. Egal in welche Richtung ich gehe, egal wo ich hin möchte. Und auch so kam es in meiner dualen Rolle damals, dass wir uns das Thema nochmal neu aufgerollt haben. Also wie wollen wir denn mit Daten zukünftig umgehen? Was kommen denn überhaupt für Anforderungen? Denn man muss sich überlegen, egal was ich im Unternehmen anstelle, irgendwann landen die Daten im Finanzbereich. Meistens im Sinne von Kosten. Ich möchte irgendwas ausgeben oder ich möchte Kosten reduzieren. Also reden wir mal über Wartung, also so Themen wie Predictive Maintenance. Auch hier müssen ja bestimmte Sachen mal vorangetrieben werden, Datenstrukturen vorhanden sein. Das kann ich natürlich aus dem Finance-Bereich nicht mitnehmen, aber irgendwie müssen wir es evaluieren und versuchen, die Erklärung für gestiegene Kosten oder gesunkene Kosten gerade im Bereich Wartung mitzugeben. Aber viel wichtiger sind natürlich die Themen, die wir uns hier kümmern wollen, sind gerade im Controlling, sind die Themen Forecasting. Mhm. Wie kann ich denn bestimmte Themen forecasten, die auf Sales-Ebene sind, auf Produktebene? Und da sind wir natürlich aus dem Controlling immer sehr nah dran, denn jeder Businessplan fängt immer oben an und das ist meistens mit den Umsätzen. Wie sehen meine Umsätze in Zukunft aus? Und entsprechend muss ich dann ja planen. Natürlich habe ich strategische Investitionen, die ich vornehme. Das ist dann auch klassischerweise im Controlling angesiedelt, um einen strategischen Business Case aufzubauen. Aber Daten spielen für uns immer eine ganz, ganz starke Rolle, gerade auch in zukünftigen Reporting-Anforderungen. Also ESG, CSA ist in aller Munde. Und auch hier wird das irgendwann in die Finanzberichterstattung einfließen. Und da braucht man auch eine extreme gute Dateninfrastruktur, die Daten auch gesichert mitliefern und nicht zu guter Letzt auch irgendwie durch den Wirtschaftsprüfer mal abgenommen werden. Also die Anforderungen an die Systeme und Datenhaltung werden halt auch da extern mittlerweile fast überprüft.
Wie groß ist denn da der Druck, weil du gerade ESG ansprichst und extern? Ja, man muss mittlerweile auch Supply Chains transparenter reporten. Ne? Also was ist eigentlich da an CO2-Ausstoß insgesamt? Ja. Ne? Wie stark ist das schon? Das würde mich interessieren, weil es gibt ja eine EU-Directive jetzt, dass auch vor allem die an den Public Markets sind, da viel strenger auf reporten müssen. Das wird euch ja so noch nicht treffen. Aber vielleicht kannst du das beschreiben, diesen Druck.
Der ist da. Wir sind tatsächlich nicht public listed, von daher sind wir noch etwas ausgenommen. Von der Größe wird uns das aber treffen. Wir sind in den kommenden Jahren dazu verpflichtet und das bedeutet, wir fangen jetzt schon an, die Datenstrukturen aufzusetzen. Das wird natürlich getrieben vom Thema CSA und sind da auch sehr gut aufgestellt, wie ich denke. Aber das fängt jetzt auch langsam an, Fahrt aufzunehmen. Mhm. Und hinten raus muss es dann spätestens, denke ich mal, Ende nächsten Jahres klappen.
Okay, heißt auch nicht nur selber Sachen bauen, sondern auch so Tools oder sich Startups anschauen, die sich genau auf dieses Problem spezialisiert haben?
Ich denke, das steht auf der Agenda, haben wir aber noch nicht so ins Auge gefasst, weil wir erstmal genau wissen müssen, welche Daten, welche Anforderungen ist eigentlich in der neuen EU-Taxonomie hinterlegt, welche Anforderungen treffen auf uns zu, welche Daten muss ich sammeln, welche Daten habe ich schon. Und dann entsprechend vielleicht auch mal in den Markt gehen oder eine Eigenentwicklung starten. Das sind alles noch offene Themen, mit denen wir uns aber auseinandersetzen müssen naher Zukunft.
Okay, sehr spannend. Ich habe jetzt auch deswegen nochmal nachgefragt, weil ich hier schon einige Startup-Gründer, Gründerinnen hatte, die sich genau damit beschäftigen mit ihrem Startup, also von einem Ride Based on Science oder Co-Zero. Und auch andere gibt es ja da draußen, die sehr erfolgreich sind, genau mit diesem, ich würde sagen, Accounting für ESG-Konformität. Ja. Ne, das ist also natürlich spannend für euch auch ein Thema aktuell, aber jetzt erstmal so für, sagen wir, das nächste Jahr, dass man da wirklich für euch irgendwelche Sachen umsetzt. Okay, und dann hast du den Fokus vor allem auf Forecasting gelegt, so thematisch. Ist natürlich spannend, weil viele das gar nicht, glaube ich, bei Controlling so sehen, oder? Historisch, sondern eher so zurückblickend oder Status Quo-mäßig Controlling verortet sehen und Forecasting eher bei Data Science so meistens sehen. Ist das aber ja bei euch anscheinend anders, eine andere holistische Sicht darauf, wenn du das sehr stark betonst, Forecasting. Kannst du das mal betonen, wie sich das so bei euch berührt?
Also ich würde erstmal sagen, klassischerweise gehört ein Forecasting mit ins Controlling. Also natürlich sind die Themen, die du ansprichst, ein Reporting, das Erklären des Ist-Zustandes. Woher kommt denn irgendetwas? Das gehört natürlich dazu, die Abstimmung mit der Buchhaltung. Das ist das klassische Handwerkszeug, das zu jedem Controller mit in die Wiege gelegt wird. Mhm. Allerdings ist das Forecasting oder das Business Modeling, wie man es vielleicht nennen mag, immer Kernbestandteil eines Controllers oder eines Business Developments. Das scheinen sich die Geister. Aber bei uns, von der Historie her, ist es halt bei uns angesiedelt, um Entscheidungsgrundlagen überhaupt bewerten zu können. Ich muss es ja in irgendeinen finanziellen Bewertungsbezug setzen können, egal welchen Case ich jetzt anfange, wofür ich jetzt Investitionen in die Hand nehme, fängt halt dieses Thema, wie bewerte ich ein Projekt, das ist ja auch in die Zukunft geblickt, oder wie bewerte ich klassischerweise Unternehmen oder wie bewerte ich überhaupt andere Thematiken, wie gucke ich in die Zukunft, wie baue ich meinen Businessplan auf, wie mache ich mein Budget, das jetzt auch wieder ansteht, fangen wir auch langsam an, Wie gehe ich denn in mein Budget nächstes Jahr rein? Was erwarte ich denn? Wo kommen unterschiedliche Einflussfaktoren aus unterschiedlichen Strömungen der Abteilungen her? Mhm. Und so ist das Thema Forecasting eigentlich bei uns auch derzeit, denke ich, auch im Bereich Data Science sehr, sehr gut angesiedelt. Ich habe es erwähnt, Data Science gehört noch hierzu. Doch da sind wir in strategischen Überlegungen, wie wir damit in Zukunft angehen. Ich glaube, dass das aber hier erstmal sehr gut passt, eben aus den genannten Gründen. Und wenn ich jetzt an Forecasting denke, und das war bei uns historisch ja immer im Controlling, auch das kaufmännische Gewissen. Ich kann ja nicht nur irgendwie Sales forecasten oder andere Themen forecasten, sondern ich muss ja auch irgendwie schauen, dass es finanziell im Rahmen bleibt und versuchen, auch eine Guideline dem Unternehmen zu geben, ob sich überhaupt etwas lohnt vom Business Case oder eben nicht. Mhm. Ich kann nicht eine Million in die Hand nehmen und dann einen Cashflow von ein paar tausend Euro im Jahr wieder einsparen. Das wird sich wahrscheinlich erstmal nicht lohnen, erst wenn wir in Rente sind. Und so ist ja keine Denkweise betriebswirtschaftlich gesehen. Mhm. Wir haben aber auch gerade die Herausforderung, dass eine Akzeptanz ja im Unternehmen da sein muss. Also wen spreche ich denn an, wenn ich um Budget rede oder um Forecast? Und so hilft es gerade mit der neu gegründeten Business Intelligence Abteilung, eine Identifikation im Unternehmen zu schaffen. Also ich weiß ja ganz genau, ich rede über Forecast, ich bin zumindest im Bereich Controlling unterwegs, die können mir helfen. Wir haben historisch gesehen, ich habe es gesagt, wir sind 2013 gegründet worden, also wir sind noch ein sehr junges Unternehmen, das aber rasant gewachsen ist. Und haben wir historisch gesehen, ist das Controlling und der Finanzbereich ja diejenigen, die prozessual aufgestellt sind für Jahresabschluss, Steuern etc. Und wir sammeln natürlich Daten historischerweise, wie du gesagt hast, diese klassische Handwerksaufgabe eines Controllers, das Reporting des Ist-Zustandes. Es gibt halt schon viele Kenntnisse oder viel Business Acumen, auch in den Bereich Data Science reinzuspülen. Warum ist denn im bestimmten Job der Umsatz mal niedrig? Warum ist er hoch? Und diese Datengrundlage haben wir ja erstmal hier im Controlling zentral gesammelt, weil wir wollten ja auch wissen, warum ist der Umsatz mal runtergegangen in dem einen Shop? Warum entwickelt der sich so? Und dann wissen wir, ach, der war geschlossen, da war mal ein bestimmter Betriebsschaden etc. Und sowas hilft natürlich in jeder Art und Weise einem Data Scientist, das in seine Modelle einzubauen. Mhm. Zu guter Letzt haben wir aber auch den Vorteil, dass wir durch diese enge Verzahnung einfach ein Business Acumen auch im Data Science Bereich schaffen. Also wir sind halt so eng verzahnt, dass wir uns austauschen und die erste Anlaufstelle ist der Datenpool des Controllings derzeit. Wir sammeln Produktdaten, wir sammeln Finanzdaten, wir sammeln ja eigentlich alle Art von Daten für unsere Themen, die wir derzeit im Data Science Bereich haben. Und so hilft es entsprechend dem Data Scientist, schnell in die gezielte Richtung zu kommen, in die es auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, aber auch Daten anzufordern. Er hat Zugriff auf unsere Daten, er kennt die Leute, es ist ja auch, man muss ja auch kommunizieren. Der Hörer oder heutzutage Teams lässt sich dann schneller in die Hand nehmen oder ich rufe einfach den Kollegen an. Es gibt eine schnelleren Austausch. Der Datenpool hilft uns aber auch zu strukturieren. Also wir haben ja unseren Data Scientist, der gerade immer noch ein bisschen im Tal der Tränen ist, wie er selber sagt, weil einfach die Datenstruktur historisch gesehen nicht ganz so akkurat gepflegt wurde. Das ist ein starkes Wachstum, das man hat, vielleicht mit damals noch nicht ganz ausgereiften Systemen, die man hat, klassischerweise Excel, damals vorherrschend. Das muss man ja auch erstmal aufbereiten, diese Daten. Und das hilft uns aber auch, mit seinem Blickwinkel auf die Daten zu schauen und für unsere Zwecke eben mit zu verbessern, auch einen anderen Blickwinkel reinzubekommen und uns im Controlling hier massiv zu helfen, auch Kosten, nicht nur, wo wir gerade dran sind im Sales Forecasting, auch Kosten entsprechend mitzubringen. Themen Visualisierung und so weiter ist ja auch ein starkes Thema im Business Analytics, Data Science, aber auch das hilft uns, Effekte zu erklären oder auch zu antizipieren, gerade in der Zukunft. Das sind natürlich spannende Themen, die sich da sehr stark tangieren.
Und Datenpool, Datenquellen hängen an Controlling, so habe ich es jetzt verstanden, in erster Linie.
Auch, also wir sind halt die, die historisch gesammelt haben. Ja. Natürlich ist der Informationsbedarf, egal in welcher Abteilung, haben sie natürlich ihre eigenen Pools.
Marketing oder so, ne?
Absolut, oder? Genau. Mhm. Aber die Daten, über die wir gerade reden, wenn wir über Produktforecast reden, kurzfristig oder einen Umsatzforecast mal nehmen, dann sind sie natürlich bei uns und wir haben auch immer die Erklärung, warum, wieso, weshalb. Das ist bei uns naturgemäß ein bisschen strukturierter gewesen, von den Abteilungen her.
Ja. Und dann gibt es BI und Data Science, aber noch kein Data Engineering in dem Sinne?
Doch, das bauen wir gerade auf.
Das baut
ihr auch. Haben wir damals im Zuge der IT-Strategie, also als ich dann angefangen hatte, noch Controlling und IT mitzuleiten, haben wir uns halt auch überlegt, wie bauen wir denn eine IT-Strategie, wie sieht das denn Ganze holistisch für die doch stark gewachsene Gruppe aus? Wie gehen wir mit Daten um? Wie gehen wir mit digitalen zukünftigen Geschäftsmodellen um? Wie gehen wir mit unserer IT-Infrastruktur um? Welche Systeme brauchen wir in Zukunft? Welche Systeme brauchen wir jetzt gerade auch vor allen Dingen schnell, um legalrechtlichen Handlungsrahmen zu schaffen oder zufriedenzustellen? Oder welche brauchen wir, um Reporting-Anforderungen, egal in welcher Art und Weise, darzustellen? Und so haben wir dann überlegt, ja, Data Engineer benötigen wir auch. Und haben uns dann eigentlich in der Zeit drei, also für unsere Unternehmung ist es derzeit, glaube ich, der richtige Weg. Das steht aber immer wieder auf dem Prüfstand und so wollen wir es eigentlich auch, um ein bisschen agil zu bleiben, haben uns eigentlich drei Abteilungen geschaffen, die vielleicht sich mit dem Thema befassen. Also das eine ist klassischerweise die IT. Da haben wir auch unsere Data Engineers derzeit noch angesiedelt, die sich halt mit dem Aufbereiten der Daten befassen, aber auch zukünftig halt mit unserem ERP-System. Wir haben seit diesem Monat gute Verstärkung bekommen für den Bereich Digital Products. Hier bauen wir halt unsere ganze digitale Infrastruktur, auch da werden Data Science reinkommen. Das wird ja sozusagen unser digitaler Hub, da werden auch Data Ingenieure reinkommen, aber das befindet sich auch noch im Aufbau, ist aber auch damals aus den Überlegungen der IT-Strategie mit entstanden. Und natürlich haben wir dann den Bereich Controlling, um das Ganze auch erstmal aus einer Business-Sicht mitzusteuern. Aber die Inkubatoren-Werk ist getan und jetzt haben wir hier unsere neuen Verantwortlichkeiten mitgeschaffen und versuchen auch da diese Bereiche massiv zu stärken.
Okay, weil du meintest eben Tal der Tränen. Das ist etwas, das ich tatsächlich sehr oft höre und auch schon erlebt habe, was dann manchmal daran liegt, dass die Data Scientists gewissermaßen zu früh da waren. Also entweder selber nicht stark genug sind im Data Engineering oder es einfach keine Data Engineers gibt, die aber meistens die Hausaufgaben erstmal erledigen müssen, damit die Data Scientists dann gute Arbeit machen können. Das ist manchmal so. Oder auch dann hinten raus das Verhältnis. Also oftmals braucht man irgendwie so drei Data Engineers für einen Data Scientist, so Pi mal Daumen.
Ja. Das ist bei uns auch so geplant und in der Tat, was du gerade sagst, das Teil der Tränen ist genau dieses Data Engineering. Also für einen Data Scientist ist das genau der Punkt, wo er selber mit anpacken muss.
Ja.
Das passt bei uns ganz gut, das passt in die Mentalität der ganzen ETHappy-Gruppe, aber hilft uns aber auch, die Daten so strukturieren oder auch den Data Scientists, den Data Engineers, die Stoßrichtung mit anzugeben, wie brauche ich denn meine Daten im Bereich Data Science? Das ist sehr eng verkoppelt und ich glaube, so bauen wir das auch auf. Und jeder profitiert im Sinne davon.
Ja, ihr könnt jetzt das Fundament richtig bauen für alles, was dann
hinaus. Wollen wir es hoffen.
Genau. Und dann eben auch ganz spannend nochmal, als ich eingeleitet habe mit Forecasting, ist das denn immer schon auch historisch bei Controlling gewesen? Das Spannende dabei ist, du hast sofort gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Die Sicht darauf, so was eigentlich unter Forecasting gemeint wird, weil das ist ja jetzt erstmal ein Begriff, da kann ja alles darunter fallen, ne?
Ja.
Und jetzt als Controller sagst du dann natürlich sofort, ja, hey, natürlich, Umsätze müssen irgendwie geforecastet werden. Ich muss ja auch in die Zukunft schauen, wie entwickeln sich Umsätze, Kosten etc. Und der Unterschied wahrscheinlich zu den Data Scientists oftmals ist, dass bei Forecasting nochmal was anderes gemeint wird, beziehungsweise nicht auf bestehenden Methoden zurückgegangen wird, sondern nochmal, du hast ja auch gesagt, Modelle, also ganz viel versucht wird, neue Modelle zu bauen, um wieder andere Forecasting-Probleme zu lösen, ne? Was dann eben ganz oft weg ist von Controlling-Forecasting-Themen. Ne, das ist wahrscheinlich so der Punkt hierbei. Warum es
so ist es. Also der Bereich ist ja noch im Aufbau. Ich glaube, dass aufgrund unserer Datenstruktur, die wir gerade aufbauen, merken wir, dass die Use Cases in den einzelnen Abteilungen auch zunehmen. Also man braucht ja erstmal, einer muss vorangehen. Einer muss sagen, ich baue mir meinen Datenpool, ich möchte das strukturiert haben, weil irgendwo ein Business Need entsteht. Und dann kommen Prozessabhängigkeiten, werden dann deutlich. Also ich brauche einen Input, und kreiere einen Output, den jemand anderes wieder als Input nutzt. Und ist das einmal angestiegen, das ist sehr zeitaufwendig, gerade in so einem schnell wachsenden Unternehmen, da entstehen schneller Prozessabhängigkeiten, neue Abteilungen entstehen, wie gerade erwähnt. Das muss alles verzahnt werden. Mhm. Dennoch ist, wenn wir einmal diese Datengrundlage derzeit geschaffen haben, und sieht man, auch wenn es mühselig ist für den einen oder anderen Anwender, man muss natürlich viel kommunizieren, man muss die Leute abholen, man muss ihnen auch Use Cases zeigen, was kannst du denn später mit den Daten, wenn du denn hier die Straßennamen einpflegst, was bringt mir das denn, wenn der akkurat ist? Und das sieht man vielleicht dann nicht. Wir bekommen Verträge rein, auch die müssen ja gepflegt werden. Man muss eine Kostenstelle anlegen etc. Und das muss irgendwie verzahnt werden, gut ablaufen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir eine sehr, sehr gute Datenbasis haben. Wir kommen in ganz andere Diskussionen herein, weil der Need aus den Abteilungen jetzt auch gesehen wird. Aber auch eigene Business Cases entstehen. Das ist sehr interessant. Man hat jetzt ein holistischeres Bild. Man kann sich mehr unter Daten vorstellen. Vorher war das immer sehr abstrakt. Bitte füll doch hier etwas aus, mach hier eine Eingabe. Bitte helf mir doch und so weiter, hier weiterzukommen. Und jetzt kommen die Abteilungen selbstständig auf uns zu oder auf eine Digitalabteilung jetzt demnächst. Sagen, ich habe hier einen Need, bitte helf mir. Und das ist ein ganz starker Wandel, den hatten wir auch versucht zu antizipieren, weil wir genau wussten, wenn es ja einmal so ist und ich habe Daten, möchte ich damit was anfangen. Dass es doch so groß wird, hätte ich nicht erwartet, ist aber ein stark positives Bild. Also gerade der digitale Wandel wird uns alle beschäftigen und da sind Daten, wir hatten es ganz am Anfang angesprochen, strategisch, es ist so strategisch wichtig und dieser Need ist jetzt auch jeder Abteilung, war es vorher schon bewusst, aber jetzt können sie auch beziehungsweise Tatsachen sprechen lassen, Sachen angehen, zusammen mit einer Entwicklungsabteilung, sich die Daten strukturieren, auswerten, für ihre Art und Weise. Und das dann wieder irgendwann fortzucasten in irgendeiner Art und Weise und uns dann im Budgetprozess vielleicht geeignete Daten mitzugeben. Und wir wundern uns auch, guck mal, die Quote wird ja irgendwie im Bereich Kosten XY doch besser. Und das ist natürlich immer Ziel und Zweck einer strategischen Datenwertschöpfung.
Mhm. Können wir hier vielleicht mal was richtig konkret machen? Hast du Beispiele, über die du sprechen kannst für diese Datenwertschöpfung? Vielleicht das Forecasting?
Ja, also worum wir uns gerade beschäftigen, ist natürlich im Sales Forecast. Das ist ein relativ komplexer Prozess bei uns. Man muss sich ja vorstellen, wir versuchen es einmal kurzfristig zu machen. Also welches Produkt wird denn irgendwo zukünftig gekauft werden auf Wochenbasis. Wir versuchen es aber auch langfristig zu machen und das dann auf Euro-Basis. Also wir steuern immer über einen durchschnittlichen Tagesumsatz und versuchen das irgendwie dann herzuleiten. Mhm. Und da sind wir derzeit dabei, unser Modell aufzubauen. Wir nutzen da unseren Data Scientist, der sein Python-Skript wunderbar beherrscht, auch mit einer starken Visualisierung, was uns natürlich jetzt in die Quere gekommen ist Corona. Also wir versuchen, haben natürlich unser Datenset genommen, haben Testdaten, aber auch hier ist natürlich entsprechend die Schwankungen, die wir im Bereich Gastronomie oder generell weltwirtschaftlich sehen, sind natürlich dem Supermarkt tendenziell zugute gekommen und entsprechend konnten wir natürlich auch etwas mit profitieren. Und so sind die Themen, des Forecastings sehr, sehr wichtig. Aber die Datenwertschöpfung in der Tat beginnt mit Stammdaten und ich fange dann im Forecasting an. Und das ist auch ein Business Case, der halt daraus geboren wurde, weil die Leute sich jetzt verzahnen, die sehen die Anforderungen, die sehen aber auch, was es dann bringt, gerade im Bereich Expansion, sowas mit zu entwickeln, mitzusteuern. Und dieser Forecast hilft uns, ist noch nicht ganz fertiggestellt, es ist doch sehr zeitaufwendig, gerade durch das Tal der Tränen, über das wir noch gehen müssen. Es ist aber ein Thema, das uns aktuell sehr, sehr stark beschäftigt, gerade auch jetzt für das kommende Budget.
Sales Forecast mit der Herausforderung Corona. Bedingt, ja. Du hast ja mehrmals schon gesagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das heißt, durch Corona seid ihr stark gewachsen, kann man sich gut vorstellen. Leute sind nicht mehr in Restaurants gegangen, sind stattdessen vielleicht eher in den Supermarkt gegangen und haben sich dann dort das Sushi geholt.
Genau, ist auch immer unterschiedlich. zu bewerten, je nachdem, wo man unterwegs ist, ja. Aber in der Tat, der Supermarkt hat davon profitiert.
Okay, also dieses Luxusproblem führte dann aber auf der technischen Seite zu Problemen, weil ihr so eine Art Model Drift habt. Das funktioniert dann einfach nicht mehr so gut, dieser Forecast.
Genau,
okay.
So ist es.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt die Challenge, das Modell wieder anpassen zu müssen. Und ist es nicht auch noch darüber hinaus ohnehin sehr heterogen? Also dieses Shop-in-Shop-Prinzip habt ihr ja international. Und da gibt es ja auch entsprechend internationale Unterschiede plus sogar wahrscheinlich also sehr feingranular regional schon Unterschiede, je nachdem, wo der Supermarkt dann steht und damit ja auch der Itepi-Shop. Ja. Ist das so? Also sehr extrem schwierig dann zu forecasten, welche Produkte wie viel verkauft werden?
Es ist erstmal eine Unzahl an Forecasts, die ich erstellen muss, wenn ich auf Shop-Ebene bin oder auf Truhen-Ebene.
Ja.
Gehen wir mal Ende des Jahres aus, dann oder Stand jetzt, dann bin ich jetzt bei 1000 Standorten in Deutschland alleine.
Ja.
Da muss ich meine Produktvielfalt, die ich habe, auch irgendwie mit ins Portfolio reinnehmen, um zu sagen, was kauft denn der Kunde wo wie ein. Und jeder Shop verhält sich da in der Tat unterschiedlich. Das ist das Einzugsgebiet, das sind, bin ich eher ein ländlicher Standort, bin ich doch eher ein städtischer Standort. Auch so ist da natürlich auch die Frequenz unterschiedlich. Gehe ich eher abends einkaufen, gehe ich eher mittags einkaufen etc. Das sind natürlich alles Faktoren, die eine gewisse Rolle spielen und die mitmodelliert werden müssen. Das macht es gerade auf dieser granularen Ebene extrem schwierig. Was natürlich einfacher ist, ist so dieser durchschnittliche Tagesumsatz fürs Controlling, das in Euro zu münzen. Da gucke ich einfach ein bisschen holistischer auf die Gesamtsicht und kann das vorantreiben und sagen, im Durchschnitt ist es so und so. Das passt schon. Aber auch da sehen wir massive Unterschiede, wie sich ein Shop verhält. Also wir wissen, dass sich ein Shop, der neu eröffnet, anders verhält als ein Shop, der bereits ein oder zwei Jahre besteht. Das ist einfach so. Wir sind da auch gerade bei unseren sogenannten Importance Features, die wir derzeit noch analysieren im Forecasting-Modell, um zu wissen, ist es denn wirklich so? Aber viele Sachen wussten wir auch schon aus dem Controlling und das hat natürlich dem Data Science geholfen. Also wir wussten, ein Monat hat einen Einfluss beispielsweise auf die Verkaufszahlen etc., je nachdem, wo ich im Jahr unterwegs bin. Aber auch andere Faktoren, Standortfaktoren spielen hier intern als auch extern eine Rolle. Und so können wir auch hier wieder forecasten und sagen, okay, neu eröffnete Shops werden sich nächstes Jahr so verhalten oder die kommenden Shops und unsere Bestandsshops verhalten sich entsprechend in diese Richtung. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen von der holistischen Sicht auf meine Produktsicht. Und da sind wir massiv dran, das natürlich zu verfeinern. Also hilft natürlich auch, unseren Verwurf zu reduzieren.
Ja, also weniger Abfälle. Ja. Das ist natürlich ökologisch gut und gleichzeitig auch eine Kostenreduktion dann, klar.
In der Tat.
Ja, okay.
Sehr schöner Nebeneffekt.
Super Nebeneffekt. Und ist das auch so, dass ihr dann andere Datenquellen hinzunehmt? Also Wetterdaten zum Beispiel fallen mir da ein. Sowas, das hätte ja auch einen Einfluss.
Ja.
Bestimmt. Okay.
Genau, also wir haben mehrere externe Daten, die wir hier regelmäßig hinzuziehen. Das sind unterschiedlichste Quellen, die wir da anzapfen.
Okay, also Feiertage etc. pp. oder wenn irgendwas
anderes. Ja, genau, so das ist klar. Standardthema auf jeden Fall.
Okay,
genau.
Okay.
Wir versuchen aber auch noch granularer unterwegs zu sein, beispielsweise auf das Einkommen, Nettohaushaltseinkommen in der Region etc.
Okay.
Versuchen wir auch noch heranzuziehen. Aber es ist eine Vielzahl von Faktoren, die da derzeit reinspielen.
Ja, die alle verschiedene Einflüsse dann nehmen auf letztlich Sales und interessiert euch das dann auch auf Produktebene? Das heißt, im Endeffekt haben die Shops verschiedene Mengen an Produkten, die sie tagtäglich anbieten, herstellen, ist das? Also ihr müsst ja auch irgendwie die Zutaten haben, so stelle ich mir das vor. Die Zutaten müssen ja da sein, weil ultra frisch sollen die Sachen gemacht werden. Das heißt, es muss ja irgendwie im Vorfeld klar sein, so hey, also hier wird das und das so auf Verkauf wahrscheinlich und entsprechend dann beliefert werden.
Genau.
Ja?
Genau. Die Belieferung ist dann natürlich das Thema. Deswswegen hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt, dass wir auf Wochenbasis das versuchen zu machen, damit ich auch weiß, was muss denn der Shop oder was bestellt der Shopleiter denn vor Ort entsprechend seiner Produktionsplanung. Das liegt auch immer ein bisschen im Hand des oder im Ermessen des Shopleiters, versuchen das aber mit Daten gestützt jetzt voranzutreiben, um entsprechend auch da uns zu optimieren, direkt am Point of Sales. Also was möchte der Kunde denn in dieser Region, was kauft er in dieser Region? Natürlich spielen aber auch irgendwann eine Rolle, was möchte ich denn promoten? Ich kann ja nicht mein Standardportfolio nehmen und sagen, so ist es und jetzt habe ich eine neue Innovation und nehme sie nicht rein, weil das Modell sie nicht kennt. Das wäre ja fatal. Muss natürlich gucken, dass ich da ein bisschen Spielraum lasse.
Bisschen Spielraum lassen, okay. Also der Standortleiter oder die Leiterin hat immer noch natürlich am Ende die Entscheidungsgewalt, aber eine Unterstützung irgendwie auf einem Dashboard oder so, wie auch immer das dargestellt wird, was er da sie zu bestellen hat oder zu produzieren hat, okay? Ja. Aber die Produkte sind dieselben, also ob das jetzt in Österreich, Deutschland, Dänemark, Italien,
das ist das Gleiche.
Standardisiert, okay. Okay, nur die Mengen variieren dann.
Regionale Abweichungen gibt es hier und da oder mal Produkte, die wir mal haben. In Österreich gibt es sogenannte Pots. Die sind auch wieder außerhalb des Sushi-Konzepts angesiedelt. Mhm. Aber ja, groben ist es das Gleiche.
Okay. So, und das ist ein Thema für Kostenreduktion, haben wir jetzt gerade gesagt.
Ja.
Jetzt können wir mit Daten aber auch Umsatzsteigerungen machen. Das ist dann ja eher Marketing. So. Wie ist das so ganz grob bei euch aufgeteilt? Wie siehst du die Datenwertschöpfung in erster Linie? Ist das aus deiner Sicht jetzt, Controlling-Sicht, ist das eine klare Kostenreduktionsthematik oder kann man es noch nicht sagen?
Das sind so drei Themen, würde ich sagen. Also Kostenreduktion, ja, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, liegt irgendwie in meinem Beruf. Mhm. Aber hier haben wir natürlich Sales getrieben. Also ich möchte natürlich meinen Umsatz steigern. Was nimmt der Kunde denn an? Deswegen Marketing, natürlich. Es ist ein Marketing-Thema. Mhm. Was möchte der Kunde? Was fragt der Kunde nach? Welche Trends gibt es denn im Markt? Das natürlich auch datengestützt dann aus unserem Point of Sales mit abzugleichen und das dann auch immer vielleicht pro Point of Sales auch zu steuern. Auch da sind wir derzeit noch im Aufbau. Wir haben aber auch das dritte Thema, finde ich, ist das wieder Prozessuelle. Also ich muss immer auf meine Prozesse schauen, denn das gehört auch oder führt unweigerlich dazu, habe ich einmal den Prozess sehr gut eingestellt, fließen meine Daten super verzahnt, dann führt es automatisch A auch wieder zu einer Kostenreduktion. Ich hebe aber massive Effizienzen in jeglichen Bereichen und kann entsprechend auch viel, viel besser steuern und kann mich analytisch, egal in welchem Bereich ich bin, viel analytischer als Mitarbeiter um diese Themen kümmern. Ich kann viel besser versuchen zu erklären, weil das Reporting oder der Algorithmus oder was auch immer, ich sag mal, fast automatisch zusammen verzahnt wird und ich kann mir die Zahlen einfach nutzen, um meine Entscheidungen strategisch zu treffen.
Mhm. Gibt es da irgendwelche Überraschungen, wenn ihr euch diese vor allem Kassendaten auch anschaut, jetzt von irgendwie Shops machen gerade auf oder so, da wird es ja spannende Einsichten geben. Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist, was du teilen kannst?
Nee.
Okay.
Also wir haben keine Kassen, wir haben ja ein Shop-in-Shop-Konzept, also die Daten kommen über den Supermarkt an uns heran, also man zahlt am Supermarkt.
Ja. Ach so, das heißt, aber ihr habt dann doch trotzdem diese Daten in irgendeiner Form bei euch auch vorliegen, oder? Kriegt ihr die nicht dann?
Genau, also das ist wieder das Thema Prozesse. Also wir haben zwei unterschiedliche Input-Faktoren. Wir haben einmal den Shop, der produziert.
Ja.
Und wir wissen genau, was er produziert, was liegt in der Theke etc. Aber die Verkaufsdaten kommen nicht über die Kasse, also ein Latte Macchiato oder ein, I don't know, wie man es bei Starbucks kennt, das funktioniert so nicht, sondern man zahlt es ja bei Rewe, bei Edeka, bei Hit an der Kasse selber. Und diese Umsatzmeldung bekommen wir dann entsprechend von den Supermärkten übermittelt.
Okay, also die kriegt ihr
auch. Anderes Thema. Mhm. Auch da ist es immer sehr regional unabhängig, also man ist, auch hier sind wir ja sozusagen ein Kunde des Supermarkts, da ist es auch immer Einzelkaufmann oder Regie geführt. Das hat unterschiedlichste Auswirkungen, hat aber auch im digitalen Zeitalter ist es teilweise so, dass wir noch einen Fax bekommen und das lässt sich dann nicht digitalisieren, ja, in unseren Umsatzvorkast. Das heißt, ich brauche noch irgendwie jemanden, der das eintippt. Wir haben es mal versucht auszulesen, aber auch das ist immer gescheitert, weil es doch sehr abstrus ist, was dann übermittelt wird. A, ist es nicht lesbar für die Maschine oder wir haben unterschiedlichste Leute, die jeweils in den, in dem Laden sitzen und uns die Daten übermitteln per Fax. Das heißt, ich habe kein Standardformular, wo ich sage Datum, XY, Umsatz etc., Produkt. Das ist ja auch sehr mühselig dann für die aufzubereiten. Auch da gibt es dann immer unterschiedlichste Formen. Das heißt, wir müssen es auch hier wieder durch das Tal der Tränen auf der anderen Seite, wir müssen es einmal manuell abtippen. Das ist aber sehr gering, die Anzahl. Der größte Anteil kommt jetzt schon automatisch und wird bei uns eingepflegt in unser Data Warehouse. Mhm. Aber dieses prozessuale Thema ist dieser Input von den Supermärkten und dann eben über unsere Warenwirtschaft, was wurde produziert, da rein.
Okay.
Da starten wir immer einen Abgleich. Das hilft natürlich auch als Kontrolle. Aber auch hier versuchen wir, diese Daten zu alignen. Da gibt es immer Unterschiede. Und wenn man gerade im Bereich Data Science besser will, möchte man auch gerade so ein paar prozentuale Unterschiede, die dann nur vorherrschen, auch versuchen zu minimieren, um zu wissen, wie kann ich denn mein Portfolio noch besser steuern.
Ja, also das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, zumal das die wertvollsten Daten sind wahrscheinlich, die ihr habt. Und die müssen dann...
Das ist unser Datenschatz.
Das ist der Datenschatz, der sollte auch möglichst roh reinkommen. Also nicht irgendwie, weil ein Fax stelle ich mir jetzt so vor, dass das aggregierte Daten sind. Also dann irgendwie... So und so viel
Ist auch unterschiedlich.
Ist auch unterschiedlich, okay. Weil
sehr ausführlich, teilweise stark aggregiert.
Okay, ja. Weil ihr müsstet das ja idealerweise auf Bon-Ebene haben. Also dass wirklich jetzt, wenn jemand kauft, dann das rausgezogen wird, was ist eTappy und das euch dann zugesendet werden.
Ja, so wäre es idealst. So funktioniert es aber auch in den meisten Fällen.
In den meisten Fällen, okay. Aber die Heterogenität ist die Herausforderung. Ne? Du hast dann Supermärkte, die das anders handeln. Auch die Zeitverzögerung ist ja nicht echt Zeit, dass ihr die Daten erhaltet. Auch die ist wahrscheinlich verschieden von Shop zu Shop. Also das ist natürlich eine auf der einen Seite Abhängigkeit, die ist aber nicht auflösbar. Aber ihr bekommt die Daten ja auch, ihr müsst nur das handeln. Also wie ihr diese Heterogenität dann handelt, ist eine große Herausforderung.
In der Tat. Vor allen Dingen ist es halt ein manueller Aufwand. Das geht nicht schnell, wenn ich jetzt gerade auf Wochenbasis etwas forecasten möchte und ich bekomme, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, dieses Fax, aber ich bekomme es erst 2 Wochen später.
Ja.
Und dann sind meine Daten schon wieder alt, dann ist mein Modell vielleicht schon wieder anders.
Genau.
Und das ist natürlich der Speed, den wir dann auch brauchen, aufbauen müssen. Aber in der Tat muss man es halt manchmal auch selber in die Hand nehmen und dann tippt der Data Scientist, um sein Modell voranzutreiben, halt mit die Daten ab oder bei uns im Controlling, wie es derzeit ist. Ja.
Und es gibt aber nicht noch andere Wege, Kundenbeziehung für euch zu gewinnen mit App oder irgendwas, wo nochmal, ich denke jetzt an weitere Daten einfach, die ihr nochmal unabhängiger generieren könnt. Ist da irgendwas?
Solche Businessmodelle stehen bei uns natürlich drauf. Also wir sind ja dieser Twitter zwischen B2B und B2C. Mhm. Aber auch da ist natürlich an Themen wie Click and Collect massiv zu denken. Datenwertschöpfung, wie bestelle ich denn meine Sushi-Platte demnächst? Wenn ich es eben nicht im Supermarkt spontan kaufe, sondern ich kann es vielleicht einfach so bestellen, ich hole es mir ab.
Ja.
Wie gehen wir mit Lieferservices um? Das ist in aller Munde, glaube ich. Und hier haben wir eben unseren Head of Digital Product, der seit diesem Monat dabei ist und der diese Themen dann, denke ich, auch massiv vorantreiben wird.
Ja, das scheint ein Riesenpotenzial dann noch zu sein, Daten selber zu ownen, also die Datengenerierung wirklich, den ganzen Prozess dann selber in der Hand zu haben, zum größeren Teil oder überhaupt nochmal eine weitere Möglichkeit zu haben mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Treueprogrammen oder sonst wie, nochmal weitere Daten zu akquirieren und mitzunutzen.
Ja, also ich glaube, das wird dem Marketing sehr, sehr gut gefallen, auch unserem Digital Product Leader. Von daher sind es genau die Themen, die wir jetzt gerade aufbauen und vielleicht kannst du in einem Jahr mit ihm drüber sprechen und gucken, was draus geworden ist.
Okay, extrem spannend. Wir gucken jetzt schon so ein bisschen Richtung Zukunft tatsächlich als Ausblick. Und da gibt es natürlich viele Themen. Also einmal jetzt den Stand von eTappy im Markt, aber auch, und das würde ich auch gerne dich gleich nochmal fragen, ist so Controlling eigentlich, Zukunft davon, das Rollenbild. Vielleicht, weil wir gerade schon, du hast gesagt, Lieferdienste angesprochen haben. Wie guckst du denn da drauf oder wie guckt eTappy denn auf so Quick-Commerce-Themen, Lieferdienste, die da jetzt gerade unglaublich finanziert werden? Ist das eine Gefahr? Schaut ihr euch da was ab?
Wollte ich jetzt hier nicht drüber reden.
Achso, okay. Ist auf jeden Fall anscheinend eine strategisch wichtige Thematik natürlich, klar.
Ja.
Und was sind sonst so die Milestones? Also einfach expandieren?
Natürlich ist die Nachfrage da. Wir wollen unsere Kunden, die wir haben und unsere zukünftigen Kunden, die uns anfragen, natürlich weiterhin expandieren. Wir haben international jetzt einen stärkeren Fokus, versuchen uns aber auch diverse aufzustellen mit den unterschiedlichsten Konzepten, die daherkommen. unser Gründer, Geschäftsführer, hat immer so dieses Thema Food Tech. Er sieht sich immer als Food Tech. Er möchte in die Richtung Food und Tech rein. Mhm. Und genau das sind unsere Themen, die uns jetzt bewegen. Technologie, also technologische Innovation und aber auch Innovation am Produkt selber, also an unserem Food-Produkt.
An dem Sushi, aber auch an den anderen Produkten und Ideen, die du ja eingangs schon mal erwähnt hast. Auch ein bisschen experimentieren mit vielleicht weg von Shop-in-Shop und ja, ne, so das ist das, was gerade...
Ja, also Shop-in-Shop ist schon unser Standbein.
Schon Standbein. Okay, und Zukunft Controlling, wenn man sich da einliest, habe ich auch im Vorfeld gemacht, dann ist das schon auch nochmal ein großes Thema. Es gibt viele Publikationen dazu, wie sich denn Controller aufstellen müssten in der Zukunft irgendwie. Wahrscheinlich auch getrieben davon, dass Data Science so in Anführungsstrichen sexy ist irgendwie. Ja, so schon seit Jahren sagt man, ja, Data Science, alle wollen Data Scientist irgendwie werden. Ist da, oder Citizen Data Scientist wenigstens werden. Ist das spürbar? Siehst du das auch, dass jetzt Controlling sich verändert?
Ja und nein. Ich glaube, jeder Beruf ist im Wandel durch das digitale Zeitalter, aber auch im Controlling massiv. Was uns natürlich in Richtung Data Science treibt oder den Data Science Richtung Controlling, je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, ist Dashboarding nimmt zu, die Visualisierung von Daten. Das ist eine Hauptaufgabe eines Data Scientists, aber auch Hauptaufgabe eines Controllers, nicht nur eine P&L zu reporten, sondern auch bestimmte Zusammenhänge visuell darzustellen zu können. Und da gibt es massive Schnittmengen. Mhm. Wir haben aber auch dieses Thema Predictive Analytics, wir haben es jetzt drüber geredet. Mhm. Wir nehmen in jedem Bereich zu, natürlich unterschiedlichster Intentionen, aber in Summe wird das auch im Controlling massiv zunehmen. Wir reden jetzt über Sales Forecast etc. Dass diese Informationen, Predictive, nehmen wir ja auch mit auf. Was vielleicht aber auch interessant wird, ist, was wird denn so ein bisschen wegfallen? Also nicht nur, was kommt hinzu, sondern was man dann vielleicht ein bisschen automatisierter hat. Also Themen wie Reporting. Also ich glaube, dass wir Reporting-Werte, also diesen eingangs gesagten Zustand, Ist-Zustand, dass ich da vielleicht schon viel, viel stärker unterwegs bin und per Knopfdruck vielleicht mein Reporting erzeugen kann und dann hier vielleicht auch prescriptive, ja, schon unterwegs bin und meine P&L kommentieren kann. Also das wird vielleicht automatisierter stärker und stärker zunehmen, je nachdem, wie weit wir mit unserem Fax sind oder wie weit sich generell Deutschland entwickelt vom Fax Richtung digital. Mhm. Aber das sind Themen, die, denke ich, wegfallen können, sofern die Welt digitalisiert ist oder die Unternehmen auch stärker digitalisiert werden, haben wir ein automatisierteres Reporting, können uns wieder mehr um Analytik kümmern. Was aber bleibt, ist klassischerweise das kaufmännische Gewissen, ja, das Verständnis, das Aufbereiten von Zahlen, eine gewisse Prozesssicherheit, Prozessverständnis und das Verständnis über Datenstrukturen war schon da, wird aber, denke ich, auch in diesem Bereich zunehmen, eben um die Daten im Ist-Zustand, wenn es automatisiert ist, sehr gut erklären zu können.
Vermisst du das bei Data Scientists? Ihr werdet ja viele Bewerberinnen gehabt haben und euch die dann, da warst du vielleicht auch involviert. Ist das etwas, wo ihr dann schon auch nachfragt und eher einen Mangel noch seht? Kannst du das noch kommentieren? So Business Acumen so bei Data Scientists?
Also Business Acumen ist halt tatsächlich das Wichtige. Deswegen hatten wir uns eben entschieden, das im Controlling anzusiedeln, um ein gewisses Business Acumen direkt mitzugeben und nicht das holistisch erstmal mit aufzubereiten. Und dieses Business Acumen ist halt schon ein Thema. Ich glaube, ich muss mein Business verstehen. Ich muss vielleicht mal selber mit angepackt haben, egal wo ich bin. Ich muss mal eine Maschine gesehen haben. Ich muss unser Shop-in-Shop-Konzept gesehen haben. Ich muss mal mitgearbeitet haben. Das hilft jedem Bereich, aber auch gerade ein Data Scientist hilft es, um Prozessschwächen zu sehen oder vielleicht wie Daten generiert werden, um überhaupt... das Geschäftsmodell oder wie arbeiten Leute, wir sind ja nicht alle digitalisiert, aber wie arbeiten Menschen mitzubekommen, welche Treiber gibt es überhaupt im Business-Umfeld und nicht einfach nur starr erstmal sich auf die Daten zu stürzen, denn mache ich das, fange ich wieder Fragen an, die wir aber vielleicht schon beantwortet haben.
Ja, ich sage auch immer, gerne im Interview fragen die Data Scientists, wie verdienen wir Geld als Unternehmen? Und wenn da eine schwammige Antwort kommt, ist das sehr schlecht. Fast ein Ausschlusskriterium. A, nicht vorbereitet und B, anscheinend mangelt es komplett an Businessverständnis, wenn da keine gute Antwort kommt. Ja, das scheint ja so auch deine Sicht darauf zu sein.
Genau, so ist es. Jetzt liegt es im Controlling natürlich, wie verdienen wir Geld, aber das geht natürlich in dem Bereich oder kann es in dem Bereich viel, viel tiefer gehen, als wir im Controlling sind.
Mhm.
Und da ist es umso wichtiger, diese Brücke auch zu schlagen.
Ja, das heißt, Businessbereich, der Zugang zum Management jetzt ist auch eher bei Controlling dann und weniger bei Data Science. Also auch jetzt Richtung Zukunft?
Derzeit ja. Ich denke, dass sich das zukünftig auch mitentwickeln wird. Also man redet ja über Chief Decision Scientists und so weiter.
Stimmt, bei Google gibt es ein, das kommt jetzt irgendwie auch aus den USA, dieses Chief Decision Scientist. Das ist ja ein ganz neues Phänomen, ja.
Mhm. Müssen wir mal gucken, wie wir damit in Zukunft umgehen. Wir sind in wachsenden Strukturen, dass das vielleicht irgendwann mal wieder aus dem Controlling inkubiert wird in eine andere Abteilung, die sich dann eben mit einer anderen Sicht befasst. Ja, wenn wir aber über Businessmodelle reden, ist es, glaube ich, gut, das einmal holistisch zusammenzutragen haben und dann auch das entsprechend kaufmännisch zu bewerten.
Machst du persönlich jetzt auch ganz viel in dem Bereich, also so Richtung Weiterbildung, guckst du dir da, um die Kommunikation auch zu verbessern, weil natürlich damit Leute verschiedener Domänen miteinander reden können, braucht es so ein bisschen Schnittstellenwissen.
Ja, ich habe damit natürlich stark angefangen, als es auf die Agenda kam. Mhm. Das, glaube ich, poppt bei jedem im Controlling natürlich auf. Data Science, Controlling, wo sind Unterschiede, Schnittstellen etc. Da gibt es, wie du sagst, viel Fachliteratur. Sollte also jedem Controller irgendwie mal entgegengekommen sein. Aber ja, das ist extrem wichtig. Und da bin ich auch im Austausch mit unserem Data Scientist, damit wir beide voneinander entsprechend profitieren können.
Ja.
Also dieses Thema, wie bringe ich Business Acumen bei? Wie entstehen Entscheidungsgrundlagen? Und das dann zusammen ist ein extrem wichtiges Thema.
Okay. So, Christian, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr spannende Sicht auch nochmal von dir auf Thema Controlling, Data Science, was du persönlich da auch gerade machst, um da am Ball zu bleiben. Vielleicht nochmal deine letzten Worte jetzt zum Ende des Podcasts. Worauf du dich denn jetzt freust, so auf die nächsten Wochen geblickt? Was kommt da jetzt auf dich zu?
Unheimlich viele Aufgaben, spannende Themen. Also das erste ist, wir werden weiter mit unserer Datenbasis arbeiten. Die haben wir jetzt geschafft. Von daher freue ich mich, dass die ganzen Business Cases, die jetzt reinschwappen, wir hoffentlich in die Tat umsetzen mit unserer Mannstärke, die wir jetzt hier entsprechend aufgebaut haben und aufbauen werden. Mhm. Ich freue mich auf den Einsatz unseres Forecasts. Also wir fangen an mit dem Budget. Und dort bin ich mal gespannt, wie weit wir Ende nächsten Jahres sagen können, das war ein guter Forecast, den wir hatten und wie sich auch das entsprechend weiterentwickelt, weil wir auch genau wissen, welche Daten müssen wir denn jetzt mitsammeln und das auch sukzessive machen, um den Algorithmus zu verbessern. Also das wären spannende Themen. Und die ERP-Einführung wird, glaube ich, auch nochmal einen großen Schritt für die Unternehmung bringen, gerade weil wir dann automatisiert hoffentlich Daten austauschen können. Das werden so die größten Freuden sein, die ich, glaube ich, Ende diesen Jahres noch habe oder Anfang nächsten Jahres dann auch beginnen werden.
Ja, okay. Größere Projekte, gerade ERP-Einführung, hört sich nach einem sehr großen Projekt an. Ihr macht gerade was mit ERP? Vielleicht als letzte Nachfrage noch dazu.
Also wir sind gerade im Auswahlprozess für einen ERP-Anbieter.
Ja.
Wir haben uns damals im Zuge unseres schnellen Wachstums mussten wir ein ERP haben, wussten aber nicht, wie wir damit umgehen. Sind da jetzt mit im Pitch-Prozess, schreiben 15 Anbieter aus, haben eine Strategie.
15? Die ach krass.
Ja, also die müssen erstmal, hoffentlich geben sie alle ein Angebot ab, etc.
Ja.
Also es funktioniert ja. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich schreibe SAP an oder Microsoft und dann kommen die.
Ja.
Man hat immer unterschiedlichste Berater, die ja vorgefertigte Lösungen haben, gerade im Food-Bereich.
Ja.
Und da haben wir aber auch eine Best-of-Breed-Strategie entwickelt und hoffen, dass wir hier bestimmte Themen einfach vorziehen können aus Business-Need-Seite.
Ja.
Und versuchen aber so viel wie möglich zu integrieren, aber der Speed ist halt auch ein extremes Kriterium für das Thema. Von daher spannend, wir werden Daten kreieren, neue Geschäftsmodelle bekommen, weiter Daten kreieren und wieder Business-Cases für Data Scientists bekommen.
Okay, hochspannend, das heißt wahrscheinlich auch, können sich Data Scientists bei euch bewerben? Es hört sich sehr spannend an. Ihr seid da gerade voll dabei, Gas zu geben.
Ja, also Data Engineers haben wir noch ausgeschrieben.
Ah, okay.
Data Engineers. Immer gerne.
Ja.
Und Data Scientists, denke ich, werden auch noch in Zukunft
in dazu Zukunft. Kommen. Okay, nicht ganz
das akut. Das wird auch zunehmen.
Okay, aber im Moment
in eher. In jedem Bereich, also gerade digital. Onboarding startet gerade. Der Mann ist 9 Tage hier. Das wird auch da nochmal massiv zunehmen.
Okay, ja, vielleicht hört da jemand zu und kann sich mal Eat Happy anschauen und sich dann bewerben.
Sehr gerne.
Und ja, unter den 15 Anbietern, die ihr euch anschaut, vielleicht ist ja auch Xentral dabei aus Bonn. Die waren bei mir im Podcast, der Gründer. Die machen so ein ERP für mittelständische Unternehmen. Who knows? Kann ja sein. Ich war nur überrascht.
Nein.
15 ist ja eine doch sportliche Zahl. Okay, sehr spannend. Du konntest natürlich nicht alle Geheimnisse verraten. Das ist gar kein Problem. Das ist ganz normal. Es waren trotzdem viele spannende Sachen dabei. Christian, dafür danke ich dir.
Danke dir, Bernhard. Angenehmes Gespräch.
Danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.